So, Chris, wieder aus der Quarantäne, Folge 3, oder?
Genau, immer noch. Genau. Wir haben heute Lukas Ohli am Start. Super cool, dass das geklappt hat. Genau, er ist auch zugeschaltet. Ich hoffe, das passt mit der Qualität einigermaßen. Ist natürlich nicht dasselbe wie im Studio, aber wir konnten eine Menge lernen. Lukas Ohli ist Professor für Ethik an der Universität Frankfurt. Das stimmt so, oder?
Genau, ja. Hat mehrere Bücher schon veröffentlicht zu dem Thema, also jetzt nicht speziell autonomes Fahren, aber eben ein Buch unter anderem zu Ethik im Cyberspace. Da beschäftigt er sich mit Digitalisierung und dem Internet und wie wir uns verhalten gegenüber diesen verschiedenen Phänomenen. Und das andere Buch Ethik der Robotik und die dann speziell nochmal künstliche Intelligenz und Roboter aus ethischer Perspektive dran nimmt. Und also entsprechend ein guter Experte, der auch eine Ahnung hat von Autonomie und ähnlichen
Phänomenen. Ja, das hat man auf jeden Fall gemerkt. Es wird ein bisschen philosophisch. Ja, man kann aber, glaube ich, ganz gut mitkommen. Mhm. Und ja, ich bin gespannt, wie ihr es findet. Für mehr Informationen, genau, die Bücher kann man sich überall besorgen, wenn man das möchte. Und ansonsten viel Spaß. So, hallo Roman.
Moin Chris, ne?
Dritte Folge zum autonomen Fahren, zum genau. Selbstfahrenden Autos. Und wir haben mit dabei Lukas Ohli von der Universität in Frankfurt. Hallo Lukas.
Ja, guten Tag.
Ja, schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Wir haben vorab ja schon geteasert, dass wir noch einen Experten sozusagen mit einladen wollen. Genau. Und du hattest ja jetzt im Vorfeld unsere anderen beiden Folgen, wo wir so ein bisschen unsere Thesen mal rausgehauen und diskutiert haben, ja angehört. Und wir waren super gespannt, ob du dazu eine Meinung hast, was du da so zu sagen hast. Und da wollten wir nochmal ein bisschen ins Gespräch kommen. Mhm. Ja, was war denn so dein Eindruck oder willst du mit was Konkretem schon direkt loslegen?
Naja, es war ja so ein bisschen beim Ausspannen das letzte Mal gesagt worden, dass wir uns ja fast nie verstehen, wenn wir diskutieren. Den Eindruck hatte ich jetzt gar nicht so. Ich war in vielen Hinsichten sehr nah bei euch.
Ich versuche ja, Chris immer in die orthodoxe Position sozusagen zu bringen und von seinen verschiedenen heretischen Absichten abzubringen. Von daher kommt vielleicht daher die Übereinstimmung mit ihm.
Ach so, okay. Also, was mir gut gefallen hatte, war Romans Bezug zur Freiheit und was mir auch gut gefallen hatte, war das Problem, was Chris angesprochen hat, dass es ja die Möglichkeit des Hackings gibt und dass Sensoren täuschen können. Ich glaube, an der Stelle muss ich gar nicht irgendwie noch was kommentieren. Ich würde das gerne ein bisschen tiefer legen an einer Stelle oder an einigen Stellen, weil die Frage sich für mich stellt, ob es sich, also da schien mir ein Unterschied zwischen euch beiden zu sein, ob das autonome Fahren eigentlich ein ethisches Problem ist oder ein technisches. Also gerade im Hinblick auf das Hacking könnte man ja sagen, und das schien mir auch so, dass Chris das so gesagt hat, sozusagen auch wir sind Eigentümer unserer Daten und so, dass es sich dabei um ein technisches Problem handelt. Es ist ja nur dann ausschließlich ein technisches Problem, wenn es einen ethischen Konsens gibt. Ich bin mir aber nicht im Klaren darüber, ob es den gibt gesellschaftlich und ob das autonome Fahren möglicherweise unsere ethischen Konsense nochmal verschiebt oder verschieben möchte.
Also ethischen Konsens meinst du damit, wenn jetzt unsere ganze Gesellschaft damit übereinstimmt, dass wir Daten an, sagen wir mal, Tesla liefern dürfen und wollen, dann gibt es kein technisches Problem, wie Chris das aufzeichnet? Oder wie meinst du das jetzt genau?
Dann meine ich, dass wir an der Stelle sozusagen uns rein auf eine technische Frage konzentrieren können.
Okay.
Dann können wir ausschließlich fragen, wie macht man das technisch, dass unsere Daten eben uns gehören oder dass unsere Daten eben an andere transferiert werden. Ja, dann ist das ausschließlich eine technische Frage. Ich glaube allerdings, dass sich etwas verschiebt in ethischer Hinsicht. Und ich möchte das an diesem Beispiel, was ihr gebracht hattet, das ist ja ein typisches Beispiel, das autonome Auto kommt in eine Situation, wo es zum Unfall kommen wird, unausweichlich, wird jetzt die Oma überfahren oder wird das Kind überfahren? Das war, glaube ich, euer Beispiel.
Genau.
Schon mal interessant fand ich, dass da so in einem Nebensatz gesagt wurde, natürlich soll dann die Oma überfahren werden.
Echt?
Ich glaube, dass das schon die erste Verschiebung ist.
Ja. Das war doch ironisch gemeint oder so von uns, oder?
Ich hoffe, dass es so gemeint ist. Das Problem ist, dass man es ja tatsächlich, ihr habt ja über Antizipation gesprochen, dass man jetzt antizipieren muss, was man in solchen Fällen macht. Das heißt also, man muss die Entscheidung treffen, wie das Auto in dieser Situation fahren soll.
Ja, das war dieses Ethik-Konfigurator-Problem. Genau, ja.
Da gibt es ja drei Möglichkeiten. Entweder das Kind wird überfahren, die Oma wird überfahren oder man überlässt es einem Zufallsgenerator oder vielleicht sogar einem selbstlernendes System, das im Grunde so fährt, wie es gelernt hat, wie ich zum Beispiel Auto fahre. Ja, also mein Auto würde dann so fahren, wie ich eigentlich fahren würde.
Ja, diese dritte Möglichkeit haben wir tatsächlich gar nicht bedacht, aber die ist natürlich relevant, ja. Das macht dann Möglichkeit, also dass das Auto selbst ein Akteur wird und dann eben auch individuell tatsächlich entscheidet, wie er sich verhält. Denn wir gingen ja immer davon aus, dass die Programmierer ein Schema vorlegen. Und jetzt ist in diesem Schema entweder eben das Kind oder die Oma dran. Du sagst, es gibt noch die dritte Möglichkeit, nämlich, dass das Auto selber lernt, und zwar individuell. Jedes Auto lernt selber. Und das eine macht dann die Oma und das andere das Kind platt. Flapsig gesagt.
Genau. Okay, aber es wäre doch auch nur so eine Extrapolation. Also der Computer würde quasi anhand von deinem Fahrprofil dann versuchen zu überlegen, mit diesen Grunddaten würde ich jetzt in die Oma rauschen zum Beispiel. Aber das hat ja immer noch dieses Zeitverschiebungsproblem mit diesem Ethik-Konfigurator, dass ich halt, selbst wenn ich mich sozusagen beim Ethik-Konfigurator wäre es sozusagen, wenn ich mich durch meine heutige Entscheidung für morgen entscheide, und bei dem anderen wäre es so, durch meinen heutigen Fahrstil würde ich für morgen entscheiden. Das ist doch nicht fundamental unterschiedlich, oder? Also dieses Problem von dem, heute entscheide ich mich für etwas, also ich habe nicht mehr diesen Affekt sozusagen.
Ja, also ich würde auch sagen, damit wird es nicht besser. Damit wird es ethisch nicht besser.
Ja.
Man könnte sagen, wir haben dazu Analogien, und zwar die Analogie wäre die Patientenverfügung. Da entscheide ich ja auch heute, was ich morgen gemacht kriegen möchte. Sofern das anerkannt ist in der Gesellschaft, könnte man das an der Stelle auch machen. Es gibt aber ein anderes ethisches Problem. Ich würde nämlich sagen, ich verliere auch da meine Freiheit, meine Autonomie, weil ich ja drin sitze und vielleicht in dieser Situation was ganz anderes machen würde. Also, nehmen wir Folgendes an. Das ist ein Beispiel von Amartya Sen. Ich möchte gerne an einem Sonntagnachmittag zu Hause bleiben. Das wäre Szenario 1. Und es gibt ein zweites Szenario. Ich möchte zwar auch gerne am Sonntagnachmittag zu Hause bleiben, aber ich werde jetzt gerade von irgendwelchen Entführern festgehalten, die mich zwingen, zu Hause zu bleiben. Gibt es einen relevanten ethischen Unterschied zwischen diesen beiden Fällen? Ich wollte ja in beiden Fällen zu Hause bleiben. Der Unterschied ist, dass ich im ersten Fall die Freiheit habe, etwas anders zu machen, während ich die im zweiten Fall nicht habe. Und das wäre im Fall des autonom fahrenden Autos eben dann auch so. Das hätte zwar eine Entscheidung getroffen, wie es mich sozusagen durchschaut hat, aber es würde möglicherweise dann doch nicht die Entscheidung treffen, die ich als freie Person treffen würde.
Okay, das heißt, um es nochmal für mich nochmal verständlich zu machen, wenn ich das in das Auto eingreife, dann habe ich sozusagen diese Möglichkeit, auch am Sonntag rauszugehen. Wenn ich aber diese Möglichkeit nicht habe und das Auto entscheidet für mich, dann hält mich das Auto wie quasi einen Gefangenen gefangen, oder wie?
Ja, richtig.
Okay.
Ja, ganz genau.
Obgleich das Auto im zweiten Fall, dass es mich gefangen hat, die gleiche Entscheidung trifft wie ich, ist sie trotzdem anderer Natur, weil sie ja unabhängig meiner Möglichkeit ist.
Schon das könnte man nicht sagen, dass das Auto wirklich die gleiche Entscheidung trifft.
Naja gut, im Falle von Oma und Kind jetzt.
Im Hinblick auf das Ergebnis könnte das so sein, allerdings könnte man es auch da nicht vergleichen, das hat ja gerade Chris auch gesagt, weil es eben diesen Zeitgap gibt. Ne? Ja. Der Punkt ist, dass das Auto eben entscheiden kann, nur im Hinblick darauf, was ich bis gestern gefahren bin. Und eben nicht weiß, ob ich das heute auch machen würde. Und ich weiß es ja selber nicht, weil es eben eine instinktive Entscheidung ist, ja, die ich treffe. Und die Frage ist natürlich, ob es für Instinkte Muster gibt. Also kann man instinktive Entscheidungen über Muster irgendwie abgleichen? Und da komme ich zu einem neuen Problem. Das neue Problem besteht eben jetzt darin, dass Lebenswertentscheidungen getroffen werden müssen, die wir vorher nie treffen mussten. Wenn ich in so eine Situation als Mensch hineingerate, dann entscheide ich eben instinktiv. Und eine instinktive Entscheidung ist keine Lebenswertentscheidung. Also ich fahre nicht das Kind oder die Oma um, weil ich sage, Kinder oder Omas sind weniger wert. Sondern ich entscheide eben instinktiv, sozusagen grundlos. Oder ich würde vielleicht im Nachhinein sagen, ich konnte nicht anders. Aber das ist etwas anderes, als zu sagen, das Kind ist weniger wert oder die Oma ist weniger wert.
Aber jetzt wertest du ja schon im gewissen Sinne, wenn ich so sagen darf, philosophisch, die Instinktentscheidung auf gegenüber der rationalen Entscheidung, sagen wir es mal so. Oder?
Nein. Es geht doch nur um die Schuldfrage, oder?
Es ist auch keine rationale Entscheidung, sondern es ist ein digitales Muster, das die Entscheidung trifft. Das ist ja nicht rational, sondern es werden irgendwelche Korrelationen hergestellt zwischen den einzelnen Daten, die man hat, und dann fährt das Auto so. Das ist ja keine rationale Entscheidung.
Das ist richtig, ja. Aber wenn ich das jetzt mal übertrage auf das, was wir zurzeit in Corona auch erlebt haben und erleben, dass Menschen entscheiden müssen, wer ein Beatmungsgerät bekommt. Das heißt also, ad hoc in der Situation entscheiden müssen, wen rette ich jetzt. Das könnte man sagen, ist eine Instinktentscheidung. Und wo der Ethikrat sagt, das geht gar nicht, ist, wenn wir das systematisieren und sagen, in jedem Falle müsste ein 70-Jähriger sein Beatmungsgerät gegenüber einem 22-Jährigen abgeben. Das will der Ethikrat unbedingt vermeiden. Und das scheint mir doch genau das Gleiche zu sein, was du jetzt sagst. Instinktentscheidungen sind a priori besser, weil sie... Ja, genau, also ist ja auch die Frage, warum sind sie jetzt besser? Ist das die Argumentation, die du fährst, oder was meinst du, Chris?
Und das würde mich auch nochmal interessieren, weil mich das auch daran erinnert hast, und zwar diesen Systemgedanken, den wir hatten letztes Mal, ne? Also dass das Problem, das war ja, glaube ich, meine Formulierung, dass sobald man versucht, ein System da draus zu bauen, dass man dann in Probleme kommt oder so. Also würde mich auch mal interessieren, was Lukas dafür einen Gedanken zu hat, oder...
Ja, habe ich mir tatsächlich auch angemerkt, weil ich genau da gerne von euch gewusst hätte, was eigentlich das Problem darin ist, etwas zu systematisieren. Das ist nicht mein Problem. Mein Problem ist sozusagen der Code, mit dem man systematisiert. Sind es rationale Argumente, sind es ethische Argumente, die uns zur Systematisierung bringen, die auch verallgemeinerungsfähig sind, die konsensfähig sind? Oder sind es irgendwelche digitalen Muster, die dann ein System eben hervorbringen? Das wäre für mich schon ein großer Unterschied.
Und was für mich auch, aber sagen, das Grundproblem bleibt bei mir beim System, auch bei dem ethisch rationalen Entscheidungsfindung, bleibt bei mir trotzdem das Grundproblem.
Warum?
Weil das eine Kategorisierung ist. Also, dass man halt irgendwie ein Dilemma heraufbeschwört. Also, ein System kann niemals gerecht sein. Zumindest nicht in einem christlichen Sinne gerecht. Also, ich habe dann öfter so eine Flüchtlingssituation mir ausgemalt. Ne? Also, ich sitze an der Grenze auf der europäischen Seite, und auf der anderen Seite der Grenze ist eine Flüchtlingsfamilie. Und der geht's richtig schlecht, das schlägt mir auf den Magen, und ich möchte etwas tun. Und in meiner Macht steht es eben, die Tür aufzumachen und sie reinzulassen. Dann ist das eine Barmherzigkeitsentscheidung, sagen wir mal so. Und irgendwie sicherlich, ja, man könnte schon sagen, was Gutes. Oder zumindest würde ich das irgendwie so sagen. Ich sehe, es gibt Leid, und ich tue etwas. Und natürlich ist es aber so, wenn ich jetzt rational oder systemisch daran gehe, dann müsste ich ja, um eine Gerechtigkeit herzustellen, in jedem vergleichbaren Fall immer genauso handeln. Und nicht nur ich, sondern auch alle anderen sozusagen. Und dann kommt man eben in dieses Problem, was wir ja auch in dieser Flüchtlingskrise immer hatten. Ja, ist das denn dann, also bin ich entweder unfair, weil ich halt eine Familie in dem Fall bevorzuge, oder ich generiere ein anderes Problem, nämlich ich müsste alle Familien reinlassen, Und dann handle ich zum Beispiel als Politiker ja vielleicht auch gegen andere Interessen im Land. Ne? Es gibt ja vielleicht irgendwie Leute, die das doof finden, wenn man die alle reinlässt oder so. Also man kommt irgendwie systematisch gesehen da nie so richtig raus. Also man kann nicht sagen, es gibt ein System, da schmeiße ich oben rein die Parameter von der Flüchtlingsfamilie und dann sagt er mir immer, ja, den darfst du reinlassen und dann nicht. Und wir hatten das, glaube ich, in irgendeiner anderen Folge schon mal angesprochen, dass man ja in unserem modernen Justizsystem sowas ja auch mit eigenes Ermessensspielraum, genau. Oder auch Umstände, mildernde Umstände oder so. Also, dass wir ja schon auch im Rechtssystem das Gefühl dafür haben, dass die Situationen manchmal komplizierter sind oder dass es eben so ein Ermessen gibt, weil es eben kein System geben kann, immer wenn ich zweimal jemanden in die Brust schieße, dann kriege ich so und so viel, sondern weil eben ja, es immer Faktoren gibt, die halt so kompliziert sind, dass man sie nicht im System richtig mit einbinden kann. Also so in die Richtung habe ich das gedacht. Mhm. Das hatte ich jetzt quasi versucht zu übertragen auf diese Autofahrt, dass ich halt sage, ich systematisiere immer die Oma umfahren oder immer den, der weniger ins Sozialsystem einzahlt oder so. Also sobald man sowas systematisiert, dann kann es ja vielleicht sogar grundsätzlich eine gute Entscheidung sein oder irgendwas Rationales, wie zum Beispiel, ich glaube, eine pragmatische Weise ist dieses potenzielles Lebensjahre, die man noch hat oder so, ne? Dass man dann sagt, man fährt halt doch eher über die Oma, weil die hat ja potenziell weniger Lebensjahre als das Kind oder so. Und das mag ja auch rational irgendwie gar nicht schlecht sein für die Gesellschaft oder so, aber es ist ja doch, es bleibt ja doch dieses Dilemma oder auf dieser individuellen Ebene. Und diese Spannung sozusagen meinte ich mit diesem System, habe ich das versucht so auszudrücken, dass es immer dann problematisch wird, wenn man das systematisiert. Und sobald ich einen Algorithmus habe, dann systematisiere ich ja etwas. Und wenn ich eine Instinktentscheidung treffe, dann habe ich das ja nicht systematisiert. Und das war so ein bisschen mein Takeaway auch von der letzten Folge. Und das ist, ja, und das, ja, war schon so mein Punkt. Und da hätte mich deine Meinung auch super zu interessiert.
Okay. Da würde ich gerne einsteigen.
Ja, gerne.
Also ich glaube nicht, dass es die Systematisierung als solche ist, die das ethische Problem erzeugt, sondern die Frage, wo kommt die Systematisierung her? Ist zum Beispiel das ethische Prinzip, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst, ist das ein System oder ist das ein Fall? Nach meinem Eindruck ist es... ändert sich durch die Frage des autonomen Fahrens etwas, nämlich dass wir uns mit Fällen beschäftigen müssen und für diese Fälle sozusagen ein eigenes Prinzip erzeugen müssen. Man nennt das Kasuistik. Also sozusagen der Fall ist sein eigenes Prinzip. Das versucht man jetzt bei diesen Dilemmasituationen, dass man den Fall selbst zum Prinzip macht. Ich glaube, dass die Stärke der Ethik darin besteht, dass sie erstmal nicht kasuistisch denkt, sondern höchstens an Einzelfällen sich nochmal überprüft. Und wenn ich so ein Gebot habe, liebe deinen Nächsten wie dich selbst und sehe eine Flüchtlingsfamilie, dann ergibt sich für mich eben ein anderes Bild und eine andere Entscheidungsrelevanz, als wenn ich Politiker bin und über Obergrenzen nachdenken muss. Ich glaube nur, dass beide Verhaltensweisen letztendlich sich sozusagen an Prinzipien orientieren und nicht am Fall. Also es ist nicht so, dass du einfach nur eine Flüchtlingsfamilie siehst und dann eine Entscheidung fällst, sondern du siehst diese Flüchtlingsfamilie unter einem bestimmten Prinzip, unter einer bestimmten Perspektive. Und diese Perspektive ist allgemein gehalten.
Ja. Könntest du das jetzt nochmal auf unseren Fall jetzt mit der Entscheidungsfindung der Oma und dem Kind anwenden? Also sozusagen einen ganz praktischen Wert jetzt für uns hat, ein Beispiel sozusagen.
Ja, also da würde ich ganz andere Fragen stellen. Ich würde nicht fragen, soll die Oma überleben oder soll das Kind überleben, sondern ich würde die allgemeine Frage stellen, ob eine Technik, die unsere Ethik so sehr verändert, dass sie kasuistisch denkt, dass sie den Fall zum Prinzip machen muss, ob eine solche Technik gerecht wird.
Aha, okay. Und sie macht.
Und das ist relativ dicht an dem dran, was du mal gesagt hast in der vorletzten Podcast-Sendung, wo du gesagt hast, es geht die Freiheit verloren. Ne? Das geht so ein bisschen in die Richtung, was du gesagt hast.
Okay, und jetzt nochmal, um es klarer zu stellen. Also, inwiefern macht jetzt die Digitalisierung, ich nenne das jetzt als Oberbegriff, den Fall zum Prinzip? Also, meinst du das so, dass jetzt die Programmierer sich diese Aufgaben, also diesem Fall stellen müssen und jetzt eine Regel dafür empfinden? Meinst du, das ist
Genau.
das Grundproblem, dass hier sozusagen umgetauscht wird, umgeswitcht wird? Auf den Fall.
Also Autobauer müssen sich ja überlegen, wie sie in diesem Fall ihre Autos, wie das Auto gesteuert werden soll.
Ja,
Und
ja,
über die
ja.
Optionen haben wir ja schon gesprochen. Das heißt also, sie müssen sich mit diesem Fall beschäftigen. Und
Ja.
es reicht ihnen nicht aus, zu sagen, das Auto hat eine gewisse moralische Fahrweise. Und diese Fahrweise haben wir eben einprogrammiert, sondern sie müssen sich mit diesem
Ach
Fall
so.
beschäftigen.
Okay.
Ah, okay, man kann nicht sagen, man kann ein
Verstehe.
Prinzip einbauen ins Auto, zum Beispiel, liebe deinen Nächsten, kann man natürlich jetzt nicht ins Auto einbauen, aber fahr immer so defensiv, dass es keinen Unfall gibt.
Ja.
Oder also,
Aber ich
sondern
meine,
man muss
das würde
sich
schon
mit
gehen,
dem, immer mit einem
wahrscheinlich.
Fall beschäftigen, was Konkretem sozusagen.
Also zumindest in den Extrempositionen,
Ja.
also oder in
Aber
den extremen Situationen, da muss es wohl so sein, dass man jetzt diesen Fall bearbeiten muss. Und das ist eben neu. Dieser Fall ist bisher noch nie bearbeitet worden. Vielleicht kann ich noch mal sagen, wo diese Dilemmasituationen herkommen, Oma
Ja.
oder Kind. Das ist ein Aufsatz aus den 60er Jahren von einer amerikanischen Philosophin. Die wollte diesen Fall aber nicht lösen. Also die hat gerade nicht kasuistisch gedacht, sondern sie wollte auf ein Grundproblem aufmerksam machen, ob es einen signifikanten Unterschied gibt zwischen Tun und Unterlassen. Das ist aber sozusagen eine Grundproblematik, die man auch in allgemeiner Hinsicht lösen kann und besprechen kann. Und es lag ihr nicht am Herzen, irgendwelche Einzelfälle zum Prinzip zu machen. Und
Ja,
das
was
ändert sich
wir.
gerade. Jetzt werden diese Fälle aufgearbeitet, um sozusagen eine neue Ethik zu verfassen. Und das halte ich für problematisch.
Ja, ich denke, das ist jetzt nachvollziehbar, glaube ich, für mich und wahrscheinlich auch für Chris. Was wäre aber jetzt, spekuliere ich mal fort, also was wäre mit dem Prinzip, schätze die Lebensjahre von Personen und der, der mehr hat, gewinnt. Also der wird überleben. Das ist ein Prinzip, doch nehme ich mal an. Und das könnte man doch ganz einfach ins Auto umsetzen. Das wäre keine Fallgeschichte, oder doch immer noch?
Nee, das Prinzip stammt von John Harris, der nennt das das Prinzip der fairen Lebenserwartung. Und also, dass man sagen, wir nehmen eine bestimmte Zahl, die liegt bei 75, und alle Leute, die unter 75 liegen, die haben noch eine unfaire Lebenszeit, die müssen also, sollen noch länger leben, während alle, die drüber sind, eben dann nicht profitieren. Das klingt wie ein Prinzip, löst aber nicht alle Probleme. Und zwar an der Stelle, wo du es mit zwei Kindern zu tun hast und nicht mit Oma und Kind. Dann bringt dieses Prinzip nichts. Und dann sieht man, es geht wieder um die Einzelfälle, die du untersuchen musst. Und für jeden Einzelfall brauchst du eine eigene Lösung.
Ja, also ich habe immer noch ein bisschen das Problem, ob wir im Leben nicht eigentlich doch immer mit einzelnen Fällen zu tun haben. Also natürlich kann man, ist das, was du jetzt aufzeigst, ganz richtig. Es geht bei den Programmierern genau darum, dass sie jetzt irgendwie mit Dilemma arbeiten müssen, anstatt mit Prinzipien und Deontologie vielleicht, könnte man das so nennen. Ich weiß nicht, ob das passt. Aber jedenfalls, das Leben besteht aber ja nicht aus Prinzipien. Also im Leben haben wir doch immer Einzelfälle. Also die Begegnung zwischen mir und dir, die Situation zwischen mir und dir, die fordert mich heraus. Und da kann ich mich natürlich an Prinzipien zurückerinnern, was ist für mich wichtig. Aber da ist doch der Fall der konkrete, die konkrete Situation.
Ja, dem stimme ich zu. Ich glaube nur nicht, dass man es so weit treiben kann, dass man sagen kann, die Fälle sind so wichtig, dass am Ende die Prinzipien gar keine Rolle mehr spielen. Also es
Ja.
gibt sozusagen ethische Grundorientierungen, die spielen irgendwie rein. Wie sie reinspielen, das lässt sich tatsächlich nicht, jedenfalls nicht deduktiv ableiten. Wenn man es deduktiv machen würde, dann wäre es tatsächlich wieder das Auto, das nach meinem Muster fährt. Und das wäre dann wieder eine Systematisierung, die Chris ablehnt. Und da wäre ich auch bei dir. Aber dass Prinzipien irgendwie eine Rolle spielen bei der Fallanwendung, davon würde ich doch ausgehen.
Okay, ja.
Aber ist das Problem nicht vielmehr, dass es überspitzt gesagt keine Prinzipien gibt? Also, das kommt mir zumindest gerade so vor. Also, dass ja das Dilemma ist, man muss immer sagen, Oma und Kind, ja gut, dann haben wir da jetzt meinetwegen diese Lebenserwartungssache, dann eben zwei Kinder und dann gibt es ja noch unendlich Sachen mehr. Und das scheint mir ja schon so, dass das Problem eben ist, dass es kein Prinzip gibt, was ich dem zugrunde legen kann. Zumindest keins, was ich, also, und wenn es eins gibt, dann wahrscheinlich keins, was ich mathematisch in einem Modell abbilden kann. Und dass daher dann das, also deswegen ist ja schon der einzige Ausweg, den Befürworter von autonomen Farmen haben, ist eben, ja, die Unfälle, die werden halt überhaupt nicht mehr stattfinden oder halt einfach pragmatisch viel weniger sein als vorher und deswegen ist es okay. Also gibt's ja. da oder fällt dir noch ein anderer Ausweg sozusagen ein? Also oder gibt es vielleicht doch ein Prinzip, was ich jetzt gerade nicht im Kopf habe?
Also auch das ist ja ein kasuistisches Thema. Nehmen wir an, wir könnten 3000 Todesfälle im Jahr verhindern. Dann vergleicht man auch wieder diesen Fall mit dem anderen Fall, die eine Oma muss jetzt leider sterben. Wenn ich euch fragen würde, was findet ihr schlimmer, dass eine Person an Krebs stirbt oder dass eine Person ermordet wird?
Ja, das Ermorden ist ja schlimmer. Der Mord.
Okay. Und wenn 3000 Leute eines natürlichen Todes sterben und eine Person ermordet wird, was ist schlimmer?
Immer noch Mord.
Merkt ihr, also ihr
immer noch Mord,
merkt ihr, dass es eben gerade nicht um Zahlen, genau, also es geht eben nicht um Zahlen, sondern es geht um die Frage, wie es zu rechtfertigen ist, dass jemand stirbt. Und natürlich könnte man sagen, auch, Autofahrer, die sterben, das ist eine fürchterlich tragische Sache und manchmal ist es auch durch Fahrlässigkeit entstanden und dann muss es auch entsprechend geahndet werden. Wir lassen uns zunächst mal auf den Straßenverkehr ein und insofern ist es in den Grundvoraussetzungen erstmal was Faires, dass wir uns alle auf dasselbe Risiko einlassen.
Außer ich fahre SUV.
Genau. Und das wäre eben nicht mehr der Fall, wenn wir im Vorhinein entscheiden, welche Personen überleben dürfen und welche nicht überleben dürfen.
Ja, ja, ja.
Ach, weil sich dann das Risiko für die Leute, die einen schlechteren schlechter in der Auswahl.
Nein, weil es dann eine Tötungsmaschine ist. Dann ist das Auto eine Tötungsmaschine. Also sie wird dafür programmiert, um zu töten. Das muss man dann sagen. In diesem Fall, auch wenn es nur ein Extremfall ist, aber für diesen Fall wird das Auto als Tötungsmaschine konzipiert.
Aha, okay.
Da liegt mein Problem. Also deswegen würde ich eben mit solchen Zahlenvergleichen sagen, dass die schon nicht mehr stimmen. Und mein Vorschlag wäre tatsächlich, Autos als Assistenzsysteme weiter auszubauen, so dass eben tatsächlich Unfälle weiter sich reduzieren lassen. Aber die Autonomie des Fahrens würde ich für fahrlässig halten.
Also okay, ja, das hat sich so ein bisschen abgezeichnet, das wollte ich gerade noch fragen. Also es klang so ein bisschen nach dann lieber nicht autonom, wobei das halt die Frage ist, lässt sich das verhindern oder kann man da doch was finden? Und wo wäre da jetzt konkret die Grenze? Also Assistenzsystem, damit meinst du ja wahrscheinlich automatische Bremsanlage, Abstandsassistent, ABS und so weiter. Aber ich muss trotzdem sozusagen immer noch das Lenkrad in der Hand halten oder darf ich zum Beispiel mein Auto selbst einparken lassen, weil da könnte ja theoretisch auch ein Kind irgendwie hinten reinrennen oder so und vielleicht was schief laufen oder gut, das ist ein Unfall und keine Abwägung mehr. Aber wo wäre da die Grenze oder was wäre noch okay sozusagen und was wäre nicht mehr okay?
Ist schon wieder eine kasuistische Frage. Und das ist, weil es natürlich ein technisches Problem auch ist. Da muss man vielleicht wirklich auch gucken, ob es Graubereiche gibt, wo man tatsächlich Prinzipien mit Fällen noch stärker abgleicht. Also ich würde schon auch sagen, warum soll das Auto nicht bremsen können, wenn ich gerade nicht in der Lage bin zu bremsen, weil ich irgendwie abgelenkt bin? Warum soll das Auto, also sozusagen im Hinblick auf defensives Fahrverhalten, warum soll das Auto mich nicht auch zum Anhalten zwingen, wenn ich völlig übermüdet bin oder wenn ich alkoholisiert bin? Da würde ich tatsächlich dem Auto einiges auch an Verantwortung abtreten können, und zwar, weil es sich ausschließlich hier um defensives Fahrverhalten handeln würde, was sozusagen die Freiheit anderer Verkehrsteilnehmer schützt. Also ich würde mich orientieren an der Freiheit anderer und dann lässt sich möglicherweise einiges lösen, was in den anderen Punkten einer vollen Autonomie eben des Autos nicht gewährleistet wäre. Hm.
Okay, also das schränkt natürlich auch meine Freiheit ein, wenn das Auto dann irgendwann sagt, du bist aber leider zu müde, dabei habe ich vielleicht nur eine Bindehautentzündung oder so und das lässt mich ja nicht mehr fahren. Also das wäre auch was, wo ich dann sagen würde, ob ich das will von meinem Auto. Ja. Aber ich hatte jetzt konkret, also mein Auto zum Beispiel hat ein Abstandstempomat.
Du musst es nicht kaufen.
Und der ist natürlich auch defensiv ganz sinnvoll, weil das automatisch runterbremst, wenn es merkt, dass das Auto vor mir fährt langsamer. Aber es beschleunigt ja auch. Also wäre das schon offensiv sozusagen? Also würdest du das schon ethisch nicht mehr vertreten können oder? Also ich will natürlich jetzt darauf hinaus, gibt es vielleicht doch noch eine bisschen konkretere Grenze oder so? Oder kann man das dann auch, ist es dann wieder nur
kasuistisch? Also tatsächlich wittere ich das in diesen Fragen. Gibt es eine Grenze, die man konkret bestimmen kann? Und unter konkret verstehst du dann den Fall, den Einzelfall. Mhm. Ich würde sagen, konkret kann man ja auch bestimmte Prinzipien verstehen. Also zum Beispiel das Nächstenliebe-Gebot oder defensives Fahren, rücksichtsvolles Fahren oder so, sind für mich auch konkrete Prinzipien, die sich dann in bestimmten Situationen niederschlagen können. Insofern würde ich mich auf diese Diskussion nicht so gerne einlassen. Das ist vielleicht tatsächlich dann ein technisches Problem. Da müssen Techniker vielleicht auch einen Vorschlag machen. Der Vorschlag würde allerdings nicht darin bestehen, wie offensiv darf das Auto fahren, sondern wie lassen sich diese Prinzipien auch als Muster umsetzen, dass sie verlässlich sind. Also dass man wirklich sagen kann, das Auto fährt jetzt wirklich nach diesem ethischen Prinzip.
Hm. Ja, ich habe mir, warum ich es gefragt habe, ist, ich bin ja auch Ingenieur tatsächlich und ich arbeite jetzt nicht in der Autobranche, aber angenommen, ich würde das tun und ich entwickle gerade so ein Assistenzsystem, zum Beispiel ein diesen Abstandstempomaten oder so, der eben nicht nur rein defensiv ist oder so. Und dann fällt es mir schon schwer, für mich persönlich in meiner Verantwortung zu entscheiden, wo arbeite ich daran mit und wo darf ich nicht mehr dran, also aus ethischen oder Gewissensgründen nicht mehr dran mitarbeiten. Und klar ist das jetzt vielleicht schwierig, also was mache ich denn als konkretes Individuum, was da arbeitet und ethisch handeln möchte? Also klar, diese Fragestellung gibt es ja auch noch viel stärker wahrscheinlich in der Waffenindustrie oder so, aber und manche Leute haben vielleicht gar kein Gewissen, aber jetzt, also mir ist es gerade, ich will dich da nicht zu schnell rauslassen, weil das konkrete Problem ja von konkreten Menschen sozusagen, die in einer konkreten Entscheidungssituation stecken, dann irgendwie ja auch gelöst werden muss und die halt nicht nur alleine zu lassen, oder vielleicht muss man sie auch alleine lassen oder die müssen das eben mit ihrem Gewissen ausmachen, weiß ich nicht, aber gibt es da noch irgendwie einen Leitfaden oder so, ja.
Ja. Okay, also ich finde schon mal einen entscheidenden Unterschied zwischen dem autonomen Auto und dem Hilfesystem ist, dass das Assistenzsystem ja zunächst mal beschränkt bleibt auf das einzelne Auto. Autonomes Fahren müsste im Grunde total vernetzt sein, damit es wirklich sicher ist. Also das heißt, die Autos müssten auch miteinander kommunizieren, damit sie wissen, was sie als nächstes tun.
Das würde es zumindest leichter oder effizienter machen. Ja.
Genau. Ob es effizienter ist, es gibt ja, glaube ich, große Energieprobleme damit, wenn man das tatsächlich machen würde, aber es wäre tatsächlich im Hinblick auf Sicherheit wohl verlässlicher. Aber beim Assistenzsystem, da kann man doch tatsächlich sagen, das lässt sich individualisieren. Das heißt also, ich könnte zum Beispiel als Autokäufer entscheiden, ich möchte ein christliches Auto fahren. Und jemand anderes, der kein Christ ist, sagt, ich möchte gerne ein kantianisches Auto fahren, das also so fährt, wie Immanuel Kant fahren würde. Das wäre doch kein Problem.
Langweiligste Autofahrer aller Zeiten.
Alle individuell. Genau. Und das wäre kein Problem, weil wir sowieso uns nur sozusagen von den Autos nur Assistenz erhalten. Und die wäre dann allerdings doch ziemlich transparent und verlässlich. Also ich wüsste, wie das Auto mich abbremst. Und du müsstest ja nicht ein Auto kaufen, das dich zwingt, bei deiner Bindehautentzündung stehen zu bleiben. Was übrigens gar nicht schlecht wäre, wenn du da stehst.
Ich würde gerne noch intervenieren kurz. Wir sind fast am Ende. Ich habe jetzt wirklich, deine Perspektive ist wirklich sehr interessant für mich. Also du kehrst die Sichtweise um, wie wir ethische Entscheidungen treffen. Entweder wir treffen sie von den konkreten Fällen heraus und dann zwingen uns sozusagen ständig Dilemmata zu lösen, oder wir versuchen sozusagen von Leitperspektiven, von Prinzipien auszugehen, um dann sozusagen eine Intuition dafür zu gewinnen, was für mich wichtig und richtig wäre. Jetzt wäre ja so etwas wie ein kategorischer Imperativ, du hast Kant ja gerade genannt, genau das, also ein Prinzip. Jetzt hätte ich zwei Fragen genau dazu, jetzt auch wirklich spekulativ. Also lässt sich deines Erachtens, das ist die erste Frage, lässt sich deines Erachtens der kategorische Imperativ überhaupt sozusagen in ein Programm schreiben? Wenn das möglich wäre, würde eben dieses Auto des kategorischen Imperativs, würde das die Kasuistik aufhebeln, weil es ja quasi ein Individuum wäre, das Auto wäre ein Individuum, das die Entscheidung nach dem kategorischen Imperativ treffen würde. Das ist die zweite Frage.
Jetzt klangen die beiden Fragen für mich ziemlich ähnlich. Aber vielleicht nur dazu, ich glaube tatsächlich, dass ein solches Auto nicht moralfähig ist. Es fährt Aha. nicht moralisch, sondern es okay. fährt moral analog. Das heißt also, man versucht dann quasi eine bestimmte moralische Idee in einen Algorithmus zu übersetzen.
Ja. Und das ist nicht möglich. Also du würdest Option 1 verneinen.
Also man könnte sagen, vielleicht ist es in den Effekten, in den Ergebnissen möglich, partiell möglich. Das könnte ja uns auch schon reichen. Also das könnte auch den Ingenieuren reichen, dass sie sagen, wir wollen ja nicht, dass ein Auto philosophieren kann, sondern wir wollen, dass es richtig fährt. Und wenn es in den Ergebnissen so fährt, wie Immanuel Kant fahren würde, dann kann es zwar sich noch nicht ethisch verhalten, aber in den Ergebnissen würde es das vielleicht schon tun. Ich glaube trotzdem, dass ein Kantianer kein autonomes Auto kaufen würde.
Wahrscheinlich.
Das nehme ich zwar auch an,
ja. Er würde ja auch nicht viele andere Sachen nicht machen, ja.
Aber okay, also okay, ich verstehe, du verneinst die Frage 1, verneinst sie. KI lässt sich, also der kategorische Imperativ, Entschuldigung, lässt sich nicht imitieren, also er lässt sich imitieren, ist aber dadurch nicht ein moralisches Auto. Das schließt er aus. Was ist aber jetzt mit der zweiten Frage? Also gesetzt den Fall, es wäre möglich, dass das ein moralisches Auto wäre nach dem kategorischen Imperativ. Das ist jetzt auch nur eine Hypothese. Also würde dann das Prinzipien- und Kasuistikproblem gelöst?
Also bei Kant bin ich da unsicher. Das glaube ich nicht, dass es sich überhaupt realisieren lässt. Und ich wüsste deswegen auch gar nicht, wie ich deine Frage beantworten könnte.
Ja,
okay. Weil wie müsste sozusagen der kategorische Imperativ beschaffen sein, damit er dann letztendlich zu einer Kasuistik wird? Der Punkt wäre doch, dass der Kantianer in so einer Situation, Oma oder Kind, in so einer Dilemmasituation, sich so verhalten müsste, nach der Maxime verhalten müsse, nach der er zugleich wollen könnte, dass sie ein allgemeines Gesetz wird. Und das kann er nicht wollen, in keinem Fall. Er kann nicht wollen, dass immer die Oma überfahren wird, und er kann nicht wollen, dass immer das Kind überfahren wird, und er kann auch nicht wollen, dass es dem Zufall überlassen bleibt. Das heißt, also er kann gar nicht in so ein Auto einsteigen wollen. Anders wäre es bei anderen moralischen Systemen, die, sagen wir mal, technikaffiner sind, wie zum Beispiel der Utilitarismus, der ja sozusagen Nutzen und Schaden errechnet. Da lässt es sich natürlich viel einfacher herstellen. Nach meinem Eindruck ist eben der Utilitarismus in allererster Linie eine intuitive Berechnungsmethode, übrigens intuitiv, also sie würde bei einem Dilemma in ähnliche Probleme geraten. Aber es ist eine Ethik, die in gewisser Weise technikaffin ist, weil sie moralische Probleme dadurch lösen möchte, dass sie die Lösungen errechnet.
Ja, das fand ich ja wirklich spannend.
Aber das heißt ja nicht, dass
der kategorische Imperativ eignet sich nicht zu diesen Dilemmalösungen. Das finde ich gut.
Ja, wenn man sagt, im Utilitarismus geht es leichter zu lösen, dann heißt das nicht, dass wir jetzt dem Utilitarismus folgen sollen. Aber der technische Imperativ, der würde das natürlich nahelegen. Ja?
Ja, genau. Vielleicht, das fand ich auch ganz interessant, dass man sagt, vielleicht ist ja diese Skepsis, warum manche Leute oder viele, die Philosophen und Philosophinnen vielleicht so ein bisschen skeptisch sind bei diesen Autos, weil man eben, wenn man es zum Beispiel, also wir sind ja auch alle von Kant und Aufklärung und so geprägt, also vielleicht haben wir irgendwie intuitiv dieses, ach du Scheiße, da kann ich eigentlich nicht guten Gewissen einsteigen. Vielleicht ist das der Grund, warum man da so skeptisch ist und auch viele Leute ja auch inklusive mir sagen würden, eben der Utilitarismus, einfach nur das, was weniger Schaden am Ende macht, ausgerechnet, das kann es ja irgendwie auch nicht sein, ethisch. Vielleicht kommt das irgendwie daher oder ist auch gesellschaftlich, ne? Ich glaube, ich unterstelle mal, das amerikanische Volk hat wahrscheinlich ein bisschen eher eine Tendenz zum Utilitarismus als jetzt das europäische Volk, aber asiatisch sieht wahrscheinlich nochmal ganz anders aus oder afrikanisch. Hat mir auch letztes Mal schon drüber geredet, dass die Ethikvorstellungen unterschiedlich sind. Aber das Problem scheint mir doch schon auch zu sein, dass diese Denkweisen anders sind, also dass die menschliche Philosophie, so nenne ich sie mal, eben ganz andere Grundprinzipien hat, die teilweise auch nicht umsetzbar sind, eben in dieser Algorithmenwelt. Mhm. Und das, oder eben vielleicht mit sowas wie Utilitarismus. Und das, ja, manchmal vielleicht, ja, das auch nicht zusammenbringen kann. So scheint es mir.
Mhm. Ja.
Genau wie mit diesen Prinzipien, ne? Ich kann mir Prinzipien und Werte für mein menschliches, politisches und was auch immer Handeln irgendwie rauslegen, wie unter anderem auch Liebe deinen Nächsten. Aber das kann ich in der Technik ja nicht. Ich kann ja nicht einen Computer schaffen, zumindest geht man momentan nicht davon aus, der sowas wie Nächstenliebe ernsthaft praktizieren kann.
Ja, ja, ich fand auch genau diese Perspektive, das ist das, was, glaube ich, auch diese Folge jetzt in diesem Podcast stark gemacht hat, dass Lukas, so verstehe ich ihn, davon ausgeht, es lassen sich viele Dinge, die in unserer Lebenswelt selbstverständlich sind, gar nicht in diese Digitalisierungsdenkungsart umsetzen. Mhm. Und das betrifft dann das autonome Fahren, weswegen es ja ein unethisches wäre, wenn wir Autos nach bestimmten Mustern konstruieren. Ist das in etwa das, was wir als sozusagen jetzt als Zusammenfassung so festhalten können, Lukas?
Ja, damit kann ich gut leben.
Okay, sollen wir mal zu Ende kommen?
Ja, Chris? Okay.
Also vielleicht kann ich nochmal sagen, dass ich es sehr nett finde, dass ihr mich eingeladen habt, dass es mir Spaß gemacht hat, mit euch zu reden. Und dass es ein tolles Gespräch war, auch mit Chris sogar mal ausnahmsweise.
ich fand's auch sehr interessant und habe viel Neues gelernt. Ja. Super, super cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, vielleicht haben wir irgendwann nochmal ein anderes ethisches Problem, wo wir auf dich zurückgreifen.
Ja, definitiv. Also ich fand's auch. Also diese Folge hat nochmal gezeigt, also wenn wir den ethischen Blick auf jeden Fall auf irgendein Phänomen nochmal vertiefen wollen, dann ist das doch sinnvoll, nochmal Lukas oder eben andere Spezialisten hinzuzuziehen, die da nochmal klarer strukturieren, worin eigentlich die ethischen Probleme liegen. Das fand ich heute sehr, sehr aufschlussreich. Also vieles, was wir gesagt haben, hatten wir vielleicht intuitiv schon irgendwie einigermaßen richtig gesagt. Wir haben aber gar nicht verstanden, warum wir das so gesagt haben. Und das ist vielleicht jetzt diese Folge nochmal besser klar geworden, finde ich. Vielen Dank nochmal, Lukas.
Ja, sehr gerne.
Ja, das war's. Die Folge mit Lukas Ohly über Ethik und künstliche Intelligenz in autonomen Autos.
Mhm. Als Reaktion auf unsere ersten beiden Folgen, die ihr euch auch nochmal gerne anhören könnt.
Genau. Und wenn ihr Feedback habt, gerne auch zu den alten Folgen, schickt uns eine Mail info@netztheologen.org oder bei Instagram und Twitter Netztheologen, da findet ihr uns auch. Folgt uns und so weiter. Wir freuen uns auf euer Feedback und ja,
bis dahin.
Bis zum nächsten Mal.
Jupp.
Ciao.
Dieser Podcast ist ein Teil von Yeet.